Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und letzte Woche war Jannis ja nicht aufzufinden, irgendwo in Australien, aber heute ist er wieder da, aber immer noch irgendwo anders, richtig Jannis?
Genau, ich bin immer noch in Australien unterwegs, aber hier habe ich wieder Internet und Internet, das auch funktioniert und über das man ein bisschen kommunizieren kann. Und deswegen können wir heute mal wieder eine Folge machen.
Genau, das heißt, bitte entschuldigt noch einmal, oder bist du, wie sieht's aus, wann bist du wieder da, Jannis?
Irgendwann Ende dieser Woche.
Ende dieser Woche, genau. Das heißt, mindestens noch einmal so ein bisschen unsere Qualität entschuldigen. Ich probiere das danach wieder relativ gut zusammenzuschneiden und so weiter. Aber es ist der Zeitversatz von uns ist bestimmt wieder 2 Sekunden. Das heißt, wir hoffen, das kommt ganz gut an trotzdem und die Qualität ist ausreichend für den Podcast. Aber es sollte dann auf jeden Fall wieder eine deutliche Steigerung ab nächster Woche geben. Die heutige Folge, habt ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen, ist die Fortsetzung der Reihe, die wir beim letzten Mal angefangen haben, nämlich die Geschichte der Physik. Wir hatten beim letzten Mal die Geschichte der klassischen Physik, beziehungsweise auch der antiken Physik. Wir sind irgendwann so gegen 1890 oder so, haben wir ungefähr aufgehört. Und dementsprechend ist heute das Thema die Geschichte der modernen Physik, vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an und wünschen euch viel Spaß.
Ja, wir hatten ja gesagt, die klassische Physik war relativ abgeschlossen um 1890 rum. Das heißt, die Beobachtungen, die man gemacht hat, konnte man soweit alle erklären oder fast alle. Und man hatte relativ gute Theorien, die ganz gut funktioniert haben. Und das war dann so ein wirklich abgeschlossenes Kapitel mit den mathematischen Methoden, die man zur Verfügung hatte, konnte man da alles schön erklären. Und das war so das, was man erreichen konnte. Und viele konnten sich auch nicht vorstellen, dass es da noch viel mehr geben könnte. Das heißt, das war so die Idee, wir haben jetzt alles entdeckt und dann ist das auch gut. Und dann kamen aber so ein paar Experimente und so ein paar Tatsachen, die dann immer mehr Beachtung fanden, wo man gemerkt hat, da fehlt noch was, da stimmt vielleicht noch was nicht ganz oder da fehlen uns noch ein bisschen Theorien, die weitergehen. Und das hat dann diese Entwicklung ausgelöst, in der wir immer noch sind, die so über die letzten 100 Jahre ging und die wahnsinnig viele Fortschritte gebracht hat. Nicht nur in der Physik, aber auch in der Physik und gerade in der Experimentalphysik und in der theoretischen Physik hat sich wahnsinnig viel getan und ist viel Neues dazugekommen. Und wir wollten jetzt mal so anfangen, am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war einer der großen Wendepunkte, wo dann die spezielle Relativitätstheorie angefangen hat.
Genau, es beginnt ja eigentlich mit der Vorstellung oder mit der sogenannten Lorentzschen Äthertheorie. Das heißt, man hat sich probiert, die Lichtausbreitung anhand der Maxwell-Gleichungen zu erklären, die wir beim letzten Mal schon besprochen hatten. Das heißt, die waren an der Stelle bekannt. Und hat jetzt diese Äthertheorie entwickelt als Idee, dass das Licht ja eine Welle ist. Und man kennt das ja zum Beispiel von Wasserwellen oder von Schallwellen, dass Wellen ein Medium brauchen, in dem sich die Wellen ausbreiten können. Ein Medium, was schwingen kann. Das ist ja eine Welle. Ja, beim Wasser schwingt das Wasser und bei der Schallwelle, bei der Soundwelle schwingt im Prinzip die Luft. Da hat man dichte Unterschiede in der Luft, die sich bewegen. Dementsprechend dachte man, ja, sowas braucht das Licht halt auch, um sich auszubreiten, wenn Licht ja eine Welle ist, nämlich eine elektromagnetische Welle. Und das hat man Äther genannt. Man wusste nicht, was es ist, aber man dachte, okay, der Äther sollte diese Bedingung erfüllen. Das heißt, man hat unter anderem diese Lorentz-Transformation der Maxwell-Gleichung mit in dieser Theorie gehabt. Und jetzt ging es eigentlich an die Experimentalphysiker zurück. Die sollten jetzt nämlich diesen Äther suchen.
Ja, und da ist das berühmte Experiment Michelson-Morley zuzuschreiben, die damals das danach benannte Michelson-Interferometer erfunden haben. Und zwar ging es darum, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in unterschiedlichen Richtungen zu vergleichen. Das heißt, man schickt Licht los und schickt es auf einen Strahlteiler und spaltet das Licht auf und dann fliegt das in 2 orthogonale Richtungen, wird zurückreflektiert und kombiniert. Und die Interferenz zwischen diesen einzelnen Lichtstrahlen, die verschiedenen Wege langgelaufen sind, sagt dann was darüber aus, ob dieses Licht jetzt in der einen Richtung schneller oder langsamer gelaufen ist als in der anderen Richtung. Das haben wir ja schon mal erklärt, wo es um Gravitationswellen ging. Das heißt, die Technologie wird immer noch genutzt in einer etwas verfeinerten Form. Aber damals ging es halt darum zu gucken, ob die Erde, auf der dieses Experiment stattfand, sich auf eine bestimmte Art relativ zu diesem Medium, zu diesem Äther bewegt, mit einer Geschwindigkeit durch diesen Äther durchfliegt und dadurch die Ausbreitungseigenschaften vom Licht beeinflusst.
Genau, das heißt, so eine Lichtwelle kann jetzt zum Beispiel entweder mit der Ätherbewegung oder der Erdbewegung durch den Äther passieren oder genau orthogonal, also senkrecht zu dieser Bewegung und wäre dann im einen Fall ein bisschen langsamer und im anderen Fall ein bisschen schneller, wenn es diesen Äther gibt. Und jetzt hat man das gemessen mit diesem Michelson-Interferometer und hat festgestellt, es gibt keinen Unterschied, wie das Ganze, also die Geschwindigkeit von Licht ist überall gleich in aller Richtung. Das ist im Prinzip das Ergebnis und daraufhin hat man auch dann von der Äthertheorie Abstand genommen, weil man auch dann gemerkt hat, die Äthertheorie selber als solches ist in Wirklichkeit gar nicht nötig. Und da kommt jetzt die spezielle Relativitätstheorie ins Spiel. Das ist im Prinzip dieselbe mathematische Grundlage wie die Äthertheorie. Aber sie beschreibt das Ganze halt, ohne dass ein Äther notwendig wäre. Das heißt, diese Ausbreitung von den elektromagnetischen Wellen kann auch im Vakuum passieren, ohne dass es ein Medium benötigt. Es ist eine Ausbreitung in sich. Also das elektrische Feld initiiert oder dann quasi magnetisches Feld, das magnetische wieder ein elektrisches. Und es braucht nichts an sich, was da schwingt, sondern es sind die Feldamplituden selber, die an der Stelle schwingen. Und mathematisch war das kein großer neuer Schritt, aber die Idee, was da überhaupt passiert, wurde dadurch sehr stark beeinflusst und verbessert.
Vor allem
und dementsprechend hat man dann, ja?
Vor allem auch diese Idee, dass es kein Koordinatensystem gibt, das global fix richtig ist, sondern dass man immer diese Inertialsysteme hat, die sich mit jedem bewegten Beobachter mitbewegen und dass es völlig egal ist, aus welchem bewegten Inertialsystem man irgendetwas sich anschaut, einen physikalischen Sachverhalt. Es ist immer am Ende das gleiche Ergebnis. Das heißt, diese Relativität wurde dann als Idee kombiniert mit diesen Erkenntnissen, die man eben darüber gewonnen hat, dass eben kein Äther vorhanden ist, also kein Medium da ist, was eben so ein, so ein spezielles Inertialsystem zur Verfügung stellen würde.
Wir haben ja schon mal eine eigene Folge über die spezielle Relativitätstheorie gemacht. Der Folgenname war, glaube ich, nur die Relativitätstheorien der Physik. Wir schneiden aber nur ganz kurz die allgemeine an. Da kommt noch mal eine ausgiebigere Folge irgendwann, die ist auf unserer Liste. Aber über die spezielle reden wir relativ ausgiebig. Deswegen wollen wir das hier auch nicht noch mal grob, nicht noch mal detailliert zusammenfassen, sondern nur ganz grob. Eine wichtige Sache ist jetzt zum Beispiel auch, vor allen Dingen, das spreche ich an, weil uns das auch als Hörerfrage mal erreicht hat. Und zwar, wie sieht das jetzt hier mit den elektrischen und magnetischen Feldern aus und diesen Beobachtungsabhängigkeit, die ich habe? Also je nachdem, in welchem Inertialsystem sich der Beobachter befindet, ändert sich offensichtlich, ob ich ein elektrisches Feld sehe oder ein magnetisches Feld sehe. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen. Man kennt vielleicht aus der Schule, dass eine bewegte Ladung, zum Beispiel ein bewegtes Elektron, ein Magnetfeld induziert. Da kennt man vielleicht diese rechte Handregel. Das heißt, es gibt da ein Magnetfeld, sobald sich ein Elektron bewegt. Jetzt könnte ich aber, das Elektron kann sich jetzt ja mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Das heißt, es gibt ein Inertialsystem im Ruhesystem des Elektrons. Das heißt, ein System, das mit dem Elektron mitfliegt, wo sich das Elektron gar nicht bewegt. Wenn sich das Elektron in diesem Inertialsystem nicht bewegt, würde es auch kein Magnetfeld induzieren. Das heißt, der Beobachter, der das System so beschreibt im Elektron, würde kein Magnetfeld sehen. Ja, das heißt, jetzt sieht offensichtlich ein Beobachter, nämlich der von außen stehende, sieht ein Magnetfeld und der andere sieht keins. Ja, und das ist jetzt auch erklärt durch diese Lorentz-Invarianz der Maxwell-Gleichung aufgrund dann der Erklärung in der speziellen Relativitätstheorie, dass es gar keine, dass das Magnetfeld oder das elektrische Feld für sich selbst genommen sind, gar keine Erhaltungsgrößen oder wirklichen Felder, sondern es gibt halt ein Gesamtfeld, das nennt man jetzt in der modernen Physik das elektromagnetische Feld. Und das wird beschrieben durch einen sogenannten elektromagnetischen Feldstärke-Tensor. Also Tensor ist im Prinzip eine Matrix mit vielen Komponenten, wenn man das in irgendeiner Basis darstellt. Und da steht beides drin. Da steht das elektrische Feld und das magnetische drin. Und das ist jetzt abhängig davon, vom Beobachter, je nachdem, wie groß der elektrische Teil ist und wie groß der magnetische Teil ist, den ich sehe. Aber das Gesamtfeld, dieses elektromagnetische Feld, das ist in der Tat erhalten. Und das wird sogar dann später noch, da kommen wir dann gleich in der Geschichte zu, noch mal erweitert zu dem elektroschwachen Feld, was wir heutzutage kennen. Genau, das heißt, das waren so die Anfänge jetzt der speziellen Relativitätstheorie Einsteins an der Stelle. Und dann geht es direkt danach weiter. Einstein war ja offensichtlich ein sehr kluger Kopf und hat wenige Jahre danach die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht.
Ja, das war dann einfach eine Fortsetzung von dieser Idee, dass man Inertialsysteme hat und es kein ausgezeichnetes gibt und die sich dann irgendwie relativ zueinander bewegen können und dass die Physik die gleiche bleibt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, Inertialsysteme sind ja jetzt welche, die eine konstante Geschwindigkeit haben, das heißt, sie sind nicht beschleunigt. Was passiert jetzt mit Beschleunigungen? Wie beschreibe ich das? Wie beschreibe ich Drehungen? Und gibt es da vielleicht Ähnlichkeiten zwischen einer Beschleunigung und wie die Gravitation wirkt? Und wenn man all das zusammennimmt, kommt man eben auf diese Theorie von der allgemeinen Relativitätstheorie, wo dann eine der Hauptaussagen ist, dass eben eine Beschleunigung, die ich durch eine Kraft auf einen Körper ausübe, nicht zu unterscheiden ist physikalisch von einer Beschleunigung, die durch Gravitation passiert. Das ist dann dieses sogenannte Äquivalenzprinzip, die dann sagt, dass die Masse, die ein Objekt hat, als Eigenschaft einer Beschleunigung entgegenzuwirken, also diese träge Masse, genau das gleiche ist wie die Masse, mit der sich Körper anziehen, also die gravitative Masse.
Also erstmal rein theoretisch oder physikalisch gesehen, wenn man das Ganze aufschreibt, ist das nicht klar, weil das diese Gleichung oder diese Ideen haben komplett andere Ursprünge. Das heißt, ich habe einmal diese träge Masse, zum Beispiel, wenn man F gleich M mal A, das Newtonsche Gesetz kennt man vielleicht, da steckt ein M drin. Ja, und das M ist jetzt in dem Fall zum Beispiel das, was man als träge Masse bezeichnen könnte. Und jetzt habe ich aber auch noch ein M, also eine Masse, stehen in den Gleichungen über Gravitation, weil ja sich Massen anziehen. Ja, also ich habe jetzt dieses Gravitationsgesetz, zum Beispiel M1 mal M2 durch R² mal eine Konstante. Da stehen auch Ms drin. Und es ist erstmal gar nicht, es fällt nicht vom Himmel, dass diese Ms gleich sind. Man hätte das andere auch anders nennen können. Ja, und eine zentrale Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie ist jetzt aber eben, dass diese Massen gleich sind. Das sind dieselben Massen und deswegen sagen wir auch zu beiden einfach nur noch M und separieren sie nicht mehr. Und was man in der Tat machen kann, ist, man kann die einzeln messen. Also man kann jetzt dasselbe Objekt oder Teilchen nehmen und man misst die träge Masse und man misst die gravitative Masse dieses Objektes. Und wir sind heutzutage schon sehr, sehr genau und haben noch keinen Unterschied dieser beiden Massen festgestellt. Das heißt, wir sind uns heute sehr, sehr sicher, aufgrund von genauen Messungen, dass wirklich das Äquivalenzprinzip gilt. Aber es gibt weiterhin Tests des Äquivalenzprinzips und es wird immer noch genauer und genauer vermessen, weil natürlich uns auch eine Verletzung des Äquivalenzprinzips auf irgendwelchen sehr, sehr kleinen Skalen auch vielleicht über neue Physik im Hintergrund Auskunft geben könnte. Also das ist jetzt wirklich dann schon Bestandteil moderner physikalischer Experimente. Ein anderer Teil der allgemeinen Relativitätstheorie und die andere zentrale Aussage ist natürlich, dass jetzt von Newton weggegangen wird und die Gravitation selber als eine Raumzeitkrümmung beschrieben wird. Das haben wir auch in der Relativitätstheorie-Folge leicht angesprochen. Ihr kennt ja vielleicht diese Bilder mit den Tüchern und wenn man Sterne oder Planeten auf die Tücher legt, dann werden diese Tücher leicht eingebeult. Und dementsprechend, wenn man andere Massen jetzt auf dieses eingebeulte Tuch legt, rollen die aufeinander zu. Ja, das ist jetzt, du kannst quasi jetzt diese gravitative Anziehung von verschiedenen Massen beschreiben durch eine rein geometrische Eigenschaft der Raumzeit und nicht mehr durch eine Gravitationskraft selber.
Einstein hat aber die moderne Physik nicht nur dadurch geprägt, dass er die Relativitätstheorie auf den Weg gebracht hat, sondern er hatte seine Finger auch im Spiel bei der anderen wahnsinnig erfolgreichen Theorie, wo wir jetzt noch immer sehr viele neue Erkenntnisse bekommen und auch sehr viel im Alltag geprägt sind durch, und zwar die Quantentheorien. Angefangen hat das aber mit Max Planck, der ein bisschen vorweggearbeitet hat, und Einstein konnte dann darauf aufbauen. Und zwar hatte Max Planck erkannt, dass damals bei der Beschreibung von sogenannten Schwarzkörpern und deren Strahlung es ein Problem gab. Und zwar das Strahlungsgesetz von Rayleigh-Jeans, das damals das verbreitetste und benutzte Gesetz war, um dieses zu beschreiben, hatte das Problem, dass es unendliche Energiedichten dieser Schwarzkörper vorhersagte. Und das war weder beobachtbar noch sinnvoll. Und Max Planck hat dann ein bisschen rumgespielt mit den Formeln und hat dann irgendwann gefunden, dass eine Lösung dafür ist, ist, wenn man eine Quantisierung einführt. Das heißt, wenn Energie in Form von elektromagnetischen Wellen nur in Form von sogenannten Quanten abgegeben werden kann, also kleinen Lichtpaketen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und das hat dazu geführt, dass dann in dieser Beschreibung diese Divergenz, also diese unendliche Energiedichte nicht mehr auftrat. Und Max Planck hat das dann noch nicht so wirklich interpretiert, sondern erstmal als rein mathematische Lösung betrachtet. Und Einstein hat dann damals erkannt, dass es eben diese Photonen geben muss, also diese kleinsten Lichtteilchen, und hat das benutzt, um den vorher schon bekannten Fotoeffekt zu beschreiben, und hat auch eben dafür dann den Nobelpreis bekommen. Und das war so der Anfang, dass man gemerkt hat, möglicherweise ist nicht alles, was man in der Natur hat, kontinuierlich, sondern Sachen können quantisiert sein. Das heißt, können eine kleinste Einheit haben, in der sie vorkommen.
Das hat dann so ein Physiker namens de Broglie noch auf die Spitze getrieben. Der hat nämlich gesagt, es gibt sogenannte Materiewellen. Das heißt, nicht nur Licht, das Licht hat ja selbst keine Masse, nicht nur Licht ist auch an der Stelle ein Teilchen, das hat man ja dann festgestellt, hat aber, wie man vorher gesehen hat, auch Welleneigenschaften, also ist auch eine Welle, sondern hat für andere Teilchen, die man ja schon kennt, nämlich die ganz normalen Teilchen der Physik, also alles, was so um uns herum ist, kann man eben auch als Welle beschreiben. Das heißt, alle Sachen in der Physik haben eigentlich sowohl Teilcheneigenschaften als auch Welleneigenschaften. Und das konnte dann auch wirklich gemessen werden. Das heißt, man kann jetzt diese Materiewellen einführen und Sachen, die man eigentlich schon als Teilchen kannte, zum Beispiel Elektronen, nehmen und auch interferieren lassen. Das heißt, klare Welleneigenschaften dieser Materie herausfinden. Das ist jetzt quasi dieser Welle-Teilchen-Dualismus, der da auf die Spitze getrieben wurde. Das geht nämlich für ja alle Materie, wie wir sie kennen. Es ist nur schwieriger, je komplexer und größer die Objekte sind, kriegen diese Welleneigenschaften, werden durch Dekohärenz dann irgendwann vernichtet. Da hatte ich ja in der letztwochigen Folge ein bisschen was beim Schrödinger-Katzenexperiment zu erzählt, was diese Dekohärenz genau ist. Aber jetzt, wo man diese Quantisierung von Energien festgestellt hatte, konnte man auch das Atommodell, was man hatte, verfeinern und damit auch Vorhersagen treffen, die man nachher bestätigen konnte. Das ist vor allen Dingen dann durch Bohr passiert, das vielleicht noch vielen aus der Schule bekannte Bohrsche Atommodell, was jetzt ja verschiedene Bahnen von Elektronen um den Atomkern vorhersagt. Und diese Bahnen haben konkrete Energieabstände. Und offensichtlich sind diese dann auch quantisiert. Das heißt, diese Energieabstände sind nicht irgendwie kontinuierlich ausgeschmiert oder so, sondern es sind scharfe, quantisierte Übergänge. Die konnte man quasi auch jetzt erst erklären, nachdem man von dieser Quantisierung von Licht und von Elektronen und so weiter wusste an der Stelle. Und dieses Atommodell hat einem dann sehr weit gebracht. Und auch heute kann man noch viel mit dem Bohrschen Atommodell rechnen. Wir sind mittlerweile noch einen Schritt weiter. Man hat dann irgendwann Orbitale eingeführt und auch so eine Art Delokalisierung der Elektronen, die das Ganze nochmal verfeinert. Wenn man sehr, sehr genau hinguckt, dann ist das Bohrsche Atommodell auch heute nicht mehr komplett korrekt. Aber es hat einen in der Tat sehr weit gebracht und für die meisten Berechnungen reicht es auch noch aus. Dann geht es eigentlich direkt weiter und dann geht es richtig hart in die Theorie der Quantenmechanik. die dann entstanden ist. Das fing an mit einer Art Matrizenmechanik, mit der man dann sogenannte Operatoren einführen konnte. Das heißt, es ist jetzt quasi die mathematische Grundlage der Quantenmechanik, die an der Stelle entstanden ist.
Ja, das heißt, man muss jetzt beschreiben, wie diese Quantisierung stattfindet und was das bedeutet. Aber der andere Aspekt der Quantenmechanik, der auch noch sehr wichtig ist, ist eben diese Unvorhersagbarkeit von Ereignissen. Das heißt, man konnte nicht mehr deterministisch sagen, das Teilchen wird zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein und dann da, sondern man führte Wahrscheinlichkeiten an. Das heißt, man musste gucken, ich habe eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo das Teilchen sein wird. Und wenn ich jetzt ganz viele Messungen mache, dann kriege ich am Ende genau diese Wahrscheinlichkeitsverteilung raus. Das war ein ganz großer gedanklicher Fortschritt, von dieser deterministischen klassischen Physik wegzukommen und eben alles als Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren. Und die Matrizenformulierung war die erste. Kurze Zeit später kam dann Schrödinger mit der Welleninterpretation. Das heißt, er beschrieb dann eben Vorgänge mit Hilfe von Wellengleichungen. Das heißt, man kann sich das wie so eine Wahrscheinlichkeitswelle vorstellen, wo man dann am Ende die Teilchen findet. Das heißt, man berechnet dann, wie sich diese Wahrscheinlichkeit wellenförmig verhält und ausbreitet und eben dann einem Aussagen gibt, statistische Aussagen gibt, wie sich etwas verhalten wird.
Genau, ganz wichtig an der Stelle und auch sehr bekannt ist dann die Heisenbergsche Unschärferelation von Teilchen, die auch genau auf diesem wahrscheinlichkeitsverteilten Wellenprinzip beruht und auf der mathematischen Beschreibung. Denn man hat festgestellt, wenn ich jetzt in der Quantenmechanik führt man auf einmal, man hat vorher zum Beispiel den Ortsvektor eines Teilchens, also wo befindet es sich, und man hat den Impulsvektor eines Teilchens, also wie groß ist seine Masse und Geschwindigkeit und in welche Richtung fliegt das Teilchen gerade. Und wenn man das jetzt in der Quantenmechanik, in den neuen mathematischen Modellen der Quantenmechanik aufschreibt, dann überführt man das in sogenannte Orts- und Impulsoperatoren. Und man sieht dann auf einmal, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt Ortsoperator mal Impulsoperator nehme oder ob ich das umdrehe und Impulsoperator mal Ortsoperator habe. Das kennt man ja so aus der Mathematik, aus der klassischen Mathematik erstmal gar nicht. Ja, es ist ja 3 mal 4 ist dasselbe wie 4 mal 3. Das Ganze ist kommutativ, nennt man das. Das gilt nicht mehr für diese quantenmechanischen Operatoren. Und das folgt, daraus folgt letztendlich diese Heisenbergsche Unschärferelation. Es ist nämlich so, dass wenn ich die beiden vertausche, dann kann ich das nur tun, indem ich noch einen Zusatzterm der Gleichung hinzuschreibe. Und dieser zusätzliche Term ist jetzt eine Art Unschärfe. Das heißt, wenn ich jetzt probiere, zum Beispiel den Ort des Teilchens exakt zu bestimmen, dann ist der Impuls immer mindestens so groß verschmiert, also unbekannt, wie dieser Vertauschungszusatzterm, den ich hinzubekomme aus der reinen Mathematik. Das heißt, aus dieser Nicht-Kommutation der Operatoren folgt direkt die Heisenbergsche Unschärferelation. Und daraus folgen dann eben auch diese ganzen Sachen wie nachher die Orbitaltheorie, nämlich dass ich nicht ganz genau weiß, wie schnell ein Elektron ist und wo sich das Elektron befindet, sondern dass ich das immer nur mit einer gewissen Unsicherheit sagen kann, wobei die Wahrscheinlichkeiten, die dabei angegeben sind und auch aus der Schrödinger-Gleichung folgen, dann natürlich wirklich exakt sind. Also wir können schon exakt rechnen, aber wir bekommen halt nur Wahrscheinlichkeiten raus.
Sehr interessant ist natürlich, dass das alles eine sehr, sehr schnelle Entwicklung war in der Zeit. Das heißt, diese ganzen verschiedenen Theorien wurden relativ schnell hintereinander entwickelt und es ist unheimlich sehr viel passiert. Deswegen wundert es dann auch nicht, dass ein paar Jahre später schon Dirac es gelungen ist, die Quantenmechanik und die spezielle Relativitätstheorie zu vereinen und daraus dann die Dirac-Gleichung und die Klein-Gordon-Gleichung zu kriegen. Und eine der Hauptaussagen davon war dann, dass es zu jedem Teilchen, das man so kennt, zum Beispiel einem Elektron, auch ein Antiteilchen geben muss. Das heißt, es hat die gleichen physikalischen Eigenschaften, bis auf die Ladung, die dann umgedreht ist zum Beispiel.
Das hat sich dann auch experimentell später, also es war eine theoretische Vorhersage, die sich dann experimentell auch bestätigt hat. Ja, mittlerweile hat man sehr, sehr viele Antiteilchen zu den Teilchen gefunden. Zum Elektron gehört zum Beispiel das Positron, was man heute zuhauf in Teilchenbeschleunigern erzeugen kann, und so weiter. Ja, und in Wirklichkeit ist es sogar so, dass zu jedem klassischen Teilchen auch ein Antiteilchen gehört. Bei manchen ist es nur so, dass, wenn ich die reine Mathematik betrachte, das Teilchen sein eigenes Antiteilchen sein kann. Das ist zum Beispiel beim Photon der Fall. Photon ist Teilchen und Antiteilchen zugleich. Es ist mathematisch an der Stelle quasi entartet, nennt man das.
Die Quantenmechanik hat natürlich noch viel, viel mehr Aspekte und sehr viel mehr Experimente zu bieten und sehr viel mehr Interpretationen und interessante Geschichten. Aber ich denke, da werden wir noch mal einige Podcasts drüber machen, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen mehr diese ganzen interessanten Aspekte zu beleuchten. Historisch gesehen ging es dann relativ schnell weiter in eine etwas andere Richtung, und zwar weg von der theoretischen Beschreibung dieser Quantenmechanik hin zu der experimentellen Umsetzung der Quantenmechanik. Das heißt, man hat Geräte gebaut, die diese neuen Erkenntnisse genutzt haben, um zum Beispiel Teilchen zu beschleunigen und dann entsprechend Teilchen aufeinander zu schießen. Und das ist die Grundlage gewesen, um dann später das Standardmodell der Teilchenphysik zu entwickeln. Das heißt, damals fing man dann an, mit Hilfe dieser Erkenntnisse und dieser Maschinen neue Teilchen zu finden und zu versuchen, deren Eigenschaften zu bestimmen und zu schauen, wie wechselwirken die, gibt es da vielleicht andere Wechselwirkungen und was kann man damit alles anfangen.
Da kommt man dann auch direkt zur Kernphysik, also zur Physik, die wirklich dann im Atomkern selber stattfindet. Wenn man nämlich diese Beschleunigeranlagen hat, kann man sehr hohe Energien aufbringen und dann auch irgendwann diese Atomkerne zum Beispiel spalten und auch wirklich reingucken, was passiert da. Das heißt, man hat jetzt Neutronen entdeckt schon vorher, konnte jetzt diese Atomkerne beschreiben. Und leider in den 30er Jahren, vielleicht einigen Leuten bekannt, Manhattan-Projekt und sowas. Das heißt, es hat dann leider zur Atombombe geführt und dann später natürlich auch zu Atomkraftwerken, Atomenergie und so weiter. Aber man konnte mit diesen Beschleunigeranlagen zum Glück auch wirklich vieles Sinnvolles finden, was wir heute auch in Anwendungen haben an der Stelle. Und wir konnten viel mehr lernen über Teilchen. Wir haben viele Teilchen entweder vorhergesagt, die dann in Beschleunigern gefunden werden konnten, oder andersrum, es ist immer ein Spiel von beiden, dass man Teilchen findet und dann später mit den gegebenen Theorien beschreiben kann. Eine Theorie, die dann dadurch groß geworden ist, ist in der Tat die Theorie der, was haben wir, die Quantenelektrodynamik haben wir noch als nächstes, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt die wirklichen Feldtheorien, die Jannis ja schon angesprochen hat, die ja mit der Dirac-Gleichung von Dirac angefangen haben. Das heißt, wir können jetzt wirklich ein Bild machen, wir können alles, alle Materie mit Feldern beschreiben an der Stelle. Und als Quantisierung von diesen Feldern kommt man dann auch wieder direkt zu den Quantentheorien und kann die jetzt auch relativistische Quantentheorien sauber beschreiben. Das ist so ungefähr der Status, wo wir an der Stelle sind. Das heißt, vor allen Dingen Feynman ist an der Stelle berühmt geworden mit seinen Feynman-Diagrammen, wo er Wechselwirkungen von verschiedenen Teilchen jetzt anhand von solchen Feldgleichungen beschreiben kann. Das führte dann vor allen Dingen zu der modernen Festkörperphysik. Das heißt, die moderne Festkörperphysik ist ja das, was eigentlich am meisten unseren Alltag heutzutage prägt. Entwickelt größtenteils so in den 40er bis 60er Jahren die Grundlagen, zum Beispiel die ersten Transistoren, die entwickelt wurden, und die ersten Halbleiter, die entwickelt wurden, die ja heute die komplette Grundlage bilden für Computer und Handys und unsere komplette Kommunikation und das Internet und so weiter.
Ja, wie gesagt, dieser rasante Fortschritt, der damals passiert ist, beruhte unter anderem, wie gesagt, auf der Quantenelektrodynamik von Feynman. Das war die erste von diesen Feldtheorien, die sehr erfolgreich waren und eben Teil des Standardmodells sind. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis die nächste kam. Man hat dann nämlich irgendwann die elektroschwache Wechselwirkung postuliert. Das heißt, man hat diese Quantenelektrodynamik genommen und mit der schwachen Wechselwirkung, die man im Atomkern zum Beispiel gefunden hat, beim Zerfall von Atomen, und hat festgestellt, dass man diese beiden Theorien kombinieren kann zu einer übergeordneten Theorie, der elektroschwachen Theorie, die eben beides beschreibt. Und noch ein paar Jahre später, Anfang der 70er, kam dann noch die Quantenchromodynamik dazu. Das ist die Beschreibung von den starken Kräften, die zum Beispiel im Atomkern wirken. Und das war dann der letzte Baustein, um eben das Standardmodell der Teilchenphysik zu vervollständigen. In der gleichen Zeit hat man dann zum Beispiel auch postuliert, dass es diese Quarks geben muss, das heißt diese kleinsten Teilchen, die zum Beispiel ein Proton aufbauen oder die auch Bestandteil vom Neutron sind. Und auch die wurden dann an den großen Beschleunigern in der Zeit gefunden. Das heißt, dass sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert.
Genau, und daraus resultieren dann letztendlich relativ schnell, wie gesagt, ne, die ersten PCs, dann aber auch Sachen wie Laser und alles, was man heute damit machen kann. Und Sachen wie Bose-Einstein-Kondensate, die dann aufgrund dieser Theorien ja, zuerst theoretisch vorhergesagt worden und dann nachher auch wirklich gezeigt werden kann. Das ist so eine Idee von, wir kühlen Sachen in den, wir kühlen verschiedene Materiearten in den Grundzustand und dann verhält sich das auf einmal ganz merkwürdig und schwingt komplett alles gleichzeitig an und so. Bisschen machen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zu. Aber diese ganzen modernen Sachen, was gibt's da noch? Quanten-Hall-Effekt, der dann erklärt werden konnte, indem man quantenmechanische Beschreibung von Magnetfeldern an der Stelle machen konnte. Das sind dann diese ganze, dieser große Abschluss der Quantenmechanik nachgewiesen auf sehr große Details. Also diese Theorie ist wirklich eine der besten nachgemessenen Theorien, die wir je hatten oder die wir wahrscheinlich die wir hatten oder haben. Und es wurde bisher auch noch kein Widerspruch gefunden, weder bei der Quantenmechanik noch bei der anderen Theorie, nämlich der allgemeinen Relativitätstheorie. Das einzige Problem, was wir heute eigentlich noch haben, ist die Vereinigung dieser beiden Theorien, weil ja das die allgemeine Relativitätstheorie große Massen beschreibt, das heißt vor allen Dingen Sterne und Galaxien und sowas, und die Quantenmechanik halt sehr, sehr kleine Teilchen, also einzelne Teilchen vor allen Dingen. Und die beiden zusammenzukriegen ist so erstmal noch nicht möglich, denn unsere Theorien sind da nicht so richtig kompatibel. Wenn man das probiert, dann geben sich, wie man schon mal das Problem hatte damals bei der Strahlung, Divergenzen. Das heißt, auf einmal gibt es wieder unendlich große Energiedichten und auf einmal gibt es Singularitäten in schwarzen Löchern und solche Sachen, wo man sich sicher ist, physikalisch ist das eigentlich keine saubere Lösung. Wir brauchen einfach noch eine weitere übergeordnete Theorie, um das Ganze zusammenzukriegen. Und da kommt zum Beispiel die Stringtheorie oder eine Stringtheorie in Frage. Da gibt es leider einen Haufen Kandidaten oder auch sowas wie die, es wird M-Theorie genannt oder so eine Art Quantum-Loop-Theorie, dass das Ganze aus kleinen Schleifen in Wirklichkeit nochmal alles besteht. Und wenn man so eine Theorie irgendwann vernünftig so entwickeln kann, dass sie wirklich Vorhersagen trifft und das dann auch experimentell überprüfen kann, dann kommen wir da vielleicht irgendwann mal noch einen Schritt weiter, um die Welt zu verstehen und auch besser zu beschreiben. Auch die Erkenntnisse aus der neu gewonnenen Gravitationswellenastronomie helfen bestimmt sehr, weil das uns auch eine neue Physik näher bringt, die wir vorher so noch nicht sehen konnten. Und das ist in der Tat der letzte große Bereich, der so ab den 70er Jahren dann entstanden ist, ist nämlich überhaupt die Kosmologie, also die Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie. Was passiert draußen im Universum? Wie sieht das aus? Das Universum, wie wir heute wissen, dehnt sich aus. Warum ist das so? Wie schnell dehnt es sich aus? Was passiert mit Galaxien und Neutronensternen und so weiter? Und jetzt als abschließend diese Gravitationswellenastronomie. Also wir können das Universum quasi auch hören und nicht nur sehen. Also wir nehmen nicht nur die elektromagnetische Strahlung wahr, sondern wir sehen auch diese Raumzeitverzerrung aufgrund von den Bewegungen von schnellen Massen. Da sind wir eigentlich heute gelandet und das ist im Prinzip zusammengefasst der große, ja relativ schnelle, wie Janis das gesagt hat, Fortschritt der Theorien im 20. Jahrhundert.
Das Problem ist halt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt man verschiedene Theorien und experimentelle Ansätze kombinieren konnte und dementsprechend wahnsinnig viel Variation in Experimenten und Erkenntnissen hatte und dementsprechend viele Gebiete neu erfunden hat und viele Sachen entwickelt hat, die dann auch praktische Anwendungen fanden. Das heißt, dass einfach, es gab wirklich eine Art Explosion im neuen Wissen und in neuen Anwendungen. Und das ist, wie ich finde, auch relativ schwer, alles schön zusammenzufassen. Deswegen haben wir jetzt versucht, so ein bisschen die wichtigsten Sachen zu erwähnen und da so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aber ja, spätestens ab den 50er, 60er Jahren ist es wirklich schwer, eine vernünftige Ordnung zu bekommen, weil einfach so viel gleichzeitig passiert. Es sind so viele verschiedene Sachen in verschiedene Richtungen entwickelt worden. Aber ich denke, von vielen Sachen werdet ihr noch einiges hören. Da werden wir nochmal extra Folgen drüber machen, weil jeden Begriff, den wir jetzt genannt haben, dazu können wir nochmal eine eigene Folge machen. Über Laser haben wir ja schon mal was erzählt, über zum Beispiel Supraleitung haben wir ja auch schon mal was erzählt, aber zum Beispiel das Thema Quarks und so, sowas wird sicher nochmal ein bisschen ausführlicher kommen. Da gibt es noch sehr viel interessante Sachen, die man da lernen kann.
Genau, überhaupt über das Standardmodell der Teilchenphysik haben wir noch gar nichts erzählt. Das heißt, auch diesen ganzen Teilchenzoo, den es gibt. Was gibt es überhaupt für Teilchen? Was haben die für Eigenschaften und so? Und wie hat man das herausgefunden? Fehlt da noch was? All das ist gehört nicht in diese Folge der Geschichte der modernen Physik, aber wird eigene Folgen bekommen. Wenn ihr hoffentlich weiterhin diesem Podcast treu bleibt, uns würde es sehr freuen, wenn ihr das Ganze auch weiterempfehlt. Wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, wie immer, wir sind sehr dankbar über alles. Schreibt uns bitte an physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Findet ihr auch in den Shownotes als Link einfach. Und wir haben, wie ich glaube ich vor 2 Wochen das erste Mal erwähnt hatte, auch eine eigene Patreon-Seite mittlerweile, auf der ihr uns unterstützen könnt finanziell, wenn ihr ja meint, dass wir das wert sind für euch. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Das ist natürlich weiterhin einfach nur ein Hobby für uns. Das Ganze ist komplett werbefrei. Und wir kriegen auch noch lange nicht unsere Serverkosten für diesen Podcast-Host wieder rein. Damit wir überhaupt da langsam vielleicht hinkommen, würden wir uns extrem freuen, wenn uns ein oder andere Leute noch auf Patreon weiter unterstützen würden. Aber wir machen das sehr, sehr gerne. Uns macht das viel Spaß. Und ich hoffe, Jannis, du hast weiter in Australien auch noch jetzt die schöne letzte Woche und kommst wieder gut zurück nach Hause. Und dann sehen wir uns ja hier auch schon wieder und machen in Deutschland den nächsten Podcast.
Ja, das will ich auch hoffen.
Gut, dann euch noch eine schöne Woche von uns erstmal und macht's gut. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.